Wir haben heute drei kurze Teile. Einmal soll es gehen um den roten Faden in der Bibel. In einem zweiten Teil, was für ein Typ bist du? Und ein dritter Teil, bist du ein Schatzheber? Machst du dir irgendwie die Bibel auch nutzbar? Und ich hoffe, ihr geht gut mit. Also ich stelle fest, da gehen tatsächlich Christen auf einen Jugendtag ohne ihre Bibel. Schämt euch. Ich habe noch ein paar mitgebracht, wer also noch eine braucht. Im zweiten Buch Chronik heißt es, die Priester und Leviten lehrten in Juda und sie hatten das Buch des Gesetzes des Herrn immer bei sich. Sie zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Und ich finde, das gehört zu jedem Christen, dass er seine Bibel irgendwie dabei hat. Auch in der Schultasche oder im Unirucksack. Lebenswichtig. Die Bibel sagt, ergreift das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Das ist das einzige Teil unserer Waffenrüstung, das man sieht und anfassen kann. Den Helm des Heils, den Panzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft, die siehst du nicht. Aber die Bibel, die kann man sehen und es wird Leute neugierig machen. Bist du so ein Bibelfuzzi oder was? Erzähl mal. Ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen auf eine Entdeckungstour. Der Herr Jesus hat gesagt, damals existierte nur das Alte Testament, als er lebte und redete. Und er sagte seinen Jüngern, hier, all das redet von mir. Das Alte Testament hat schon mich als Botschaft. Ich habe hier ein paar Bibelverse aufgeführt. Mose schrieb schon von mir. Wo schreibt Mose von Jesus? Und dann hat der Herr sich die Arbeit gemacht, nach der Auferstehung mit seinen Jüngern so einen Crashkurs zu machen, einen Schnelldurchlauf durchs Alte Testament. Wo redet denn die Bibel von Jesus? Und ich behaupte, der rote Faden der Bibel ist der Herr Jesus. Als Herodes hört, da ist irgendein neugeborener König, da sagt er diesen Magiern aus dem Osten, diesen Weisen aus dem Morgenland, forscht genau nach dem Kind. Das wäre auch mein Rat an euch. Ach, guck mal, super, ah, da kommt die Hilfe. Das sind keine Pizzakartons, sondern Bibel. Also wer keine hat, nimmt sich einfach eine und behandelt die sorgfältig. Anscheinend sind die hier aus der Leihbibliothek. Super. Das wäre ein erster Vorschlag von mir. Wenn du die Bibel liest, unterstreich dir, wo du irgendwas findest, was dich an Jesus erinnert. Auch im Alten Testament. Forsche genau nach dem Kind. Viele kriegen einfach keinen Überblick bei der Bibel hin. Das ist ihnen immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Sie sehen keine Zusammenhänge. Und deshalb fragen wir uns heute, gibt es in der Bibel irgendwie so eine Grundordnung, ein Muster, ein System, einen roten Faden? Oder ist die Bibel mehr oder weniger so eine Art Flickenteppich, nur Patchwork, willkürlich zusammengefügt? Hätten es auch 68 Bücher sein können oder 62? Und dazu gibt es einen zweiten Forschungsauftrag. In der Bibel steht nicht nur, forsche genau nach dem Kind, sondern im Buch Jesaja heißt es, forscht nach im Buch des Herrn und lest. Es fehlt nicht eins von diesen, keins vermisst das andere. Denn der Mund des Herrn, er hat es befohlen und sein Geist, er hat sie zusammengebracht. Ich glaube, dass dieses Buch göttlichen Ursprungs ist, dass Gottes Geist es so vollkommen zustande brachte und es lohnt sich darin, in die Tiefe zu gehen, zu graben, bis man Schätze findet. Liebe Leute, was ist das hier? Könnt ihr es erkennen? Ja, ein paar Nennungen. Was habt ihr für Ideen? Tinte. Ja, also besonders die Jungs enttäuschen mich jetzt hier. Das ist ein Kabelbaum. Wisst ihr, was ein Kabelbaum ist? In jedem Auto wimmelt es nur so von Kabeln und Leitungen und Nullbusstrecken und so weiter. Kilometerlang in den modernen Fahrzeugen mit den vielen Assistenzsystemen. Und ich habe einen Freund, der arbeitet bei Delphi in Wuppertal an solchen Kabelbäumen. Und er sagt, die Kunst ist, verschiedene Bauteile werden in ganz Europa produziert. In Spanien, in Portugal, in Thüringen werden Baugruppen gebaut. Und dann im Autowerk wird alles zusammengesteckt und alles muss passen. Da werden nur noch die Käbelchen, hier diese Stecker, zusammengesteckt. Und dann muss es aber laufen. Alles funktioniert. Und das finde ich das Erstaunliche bei diesem Buch. Denn diese Bibel ist durchzogen von so vielen Querverbindungen, dass es einen staunen lässt. Hier hat das mal ein Mensch zusammengetragen, ist leider jetzt sehr hell hier drin. Ne? Das war das beste Bild der Wissenschaft 2010. Da hat jemand visualisiert, wie die Bibel, hier unten seht ihr alle Kapitel der Bibel, wie sie einander in Beziehung, zueinander in Beziehung stehen. Zum Beispiel das erste Buch Mose wird zitiert, da irgendwo im Markus-Evangelium. Und so hat einer gezeigt, dass die Bibel voller Bezüge ist und dass Menschen unabgesprochen voneinander etwas sehr Harmonisches, etwas Ganzes geschrieben und durch den Geist Gottes hervorgebracht haben. Und auf diese Spur will ich euch heute ein bisschen bringen. Zum Beispiel, wer von euch hat die 5 Bücher Mose schon mal hintereinander weg durchgelesen? Ehrlich? Seid ihr übers dritte Buch Mose rausgekommen? Über all diese Hygiene- und Schlachtvorschriften? Ich will es mal ganz schlagwortartig zusammenfassen. Schaut mal. Das erste Buch Mose zeigt uns, wie Gott beginnt. Gottes Anfänge. Mit der Schöpfung, mit der Menschheit, mit der Geschichte seiner Erwählten. Das zweite Buch Mose erzählt was von einem Exodus. Deshalb heißt das Buch auch so. Ein Auszug. Das Volk Gottes muss Ägypten verlassen und dann geht es auf Wanderschaft. Im dritten Buch Mose lesen wir sehr viel über Heiligkeit. Wie Gott sich das vorstellt. Wie in seinem Heiligtum die Menschen sich bewegen sollen. Wie die Priester beschaffen sein müssen. Wie die Opfer beschaffen sein müssen. Und worum geht es im vierten Buch Mose? Gelesen. Es wird in die Wüste geführt. Wir lesen diese Wanderung von 38 Jahren und was sie dort erfahren in der Wüste. Kriege, Tiere, Schlangen und so weiter. Sie müssen Ausdauer beweisen. Und das fünfte Buch Mose, da macht Mose nochmal einen gewaltigen Rückblick und einen Ausblick in die Zukunft und sagt, was diesem Volk bevorsteht, in dem verheißenen Land, und er segnet die Stämme. Und jetzt schaut mal, wie herrlich das konfiguriert ist, denn genauso ist auch das Neue Testament aufgebaut. Die 4 Evangelien, sie zeigen uns, wie Gott etwas Neues anfängt, einen neuen Bund, einen zweiten Adam schickt, den Herrn Jesus. Und wie er einen Neubeginn setzt, den neuen Bund. Das zweite Buch Mose korrespondiert mit der Apostelgeschichte. Denn da wird auch ein Volk herausgeführt. Woraus? Wo müssen die raus, die Christen? Aus dem Gesetz, aus dem Judentum. Sie müssen die Synagoge verlassen. Sie werden rausgeschmissen. Das ist die Geschichte eines Auszugs. Und dann kommen die Paulusbriefe im Neuen Testament. Und Paulus, er bekam von dem Herrn offenbart das Geheimnis des Hauses Gottes, des wahren Tempels, nämlich der Gemeinde. Und auch du sollst auch ein Tempel sein. Und deshalb sind diese Briefe des Paulus enorm wichtig für dich und mich. Und wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Und dann kommen Bücher, die sogenannten Hirtenbriefe. Da werden Probleme angeschnitten in der frühen Christenheit. Es geht um viele konkrete Fragestellungen, wie wir unser Leben hier auf der Erde führen sollen in Ausdauer. Und dann, der letzte Teil ist nicht mehr so schwer, was wird das wohl sein? Die Offenbarung. Da wird auch ein kurzer Rückblick genommen, schreibe, was ist was du gesehen hast und was danach kommt. Und dann darf Johannes, der Seher, aufschreiben, was Gott noch vorhat mit dieser Welt. Und ich finde es so faszinierend, dass ein Buch, was über Jahrhunderte entstanden ist, wo sich die Autoren nicht kannten, dass doch so ein Masterplan vorliegt, so ein Roadmap. Zum Beispiel 1. Mose und Offenbarung korrespondieren, denn wir lesen ganz am Anfang in der Bibel von einem Baum des Lebens. Und er taucht auf dem letzten Blatt der Bibel wieder auf. Ein Baum des Lebens. Und zwischenhinein hat Gott einen Baum gepflanzt, der ist tot. Ein Kreuz. Übrigens, ihr Hünfelder, ihr habt einen bombastischen Saal hier, aber euer Kreuz ist ein bisschen mickrig. Sieht aus wie zwei Nut- und Federbretter da oben. Gott hat mitten in die Geschichte dieses Kreuz gepflanzt. Und man kann sagen, die ganze Bibel ist die Geschichte, lies vom Weg zurück ins Paradies. Denn auf den ersten Blättern der Bibel geht das Paradies verloren. Und am Ende der Bibel lesen wir, wie Gott die Menschheit wieder zurückführt, zurückgeführt hat in die Gemeinschaft mit ihm selbst. Und dass er wieder mitten unter ihnen wohnen kann. So ähnlich wie es ganz am Anfang im Garten war, wo Gott mitten unter den Menschen sich bewegte. Face to face. Ist euch schon mal aufgefallen, wie heißt die erste Frage im Alten Testament? Fast. Dachte ich auch immer. Aber da steht nur, wo bist du? Da steht gar nicht Adam. Eva war nämlich auch gemeint. Also die erste Frage im Alten Testament heißt, wo? Wo bist du? Wo steckst du? Wer weiß, wie die erste Frage im Neuen Testament heißt? Ja? Wow. Wo ist der neugeborene König, dass wir ihn anbeten? Und merkt ihr was? Auch da ist eine Spiegelachse. Gott fragt, Mensch, wo bist du? Wo bist du hingeraten? Aber das Neue Testament sagt uns, wo ist Gott? Wo ist Gottes Sohn hingeraten, um uns zu retten? Er wurde in einem Stall in eine Futterkrippe gelegt. Wo? Wo bist du? Ich liebe Dinge, die irgendwas veranschaulichen. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich liebe Bilder und so weiter. Und schaut mal hier, das ist eine Karte von den vier Flüssen, die ausgingen aus dem Paradiesgarten. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Pison, Gihon, Hiddekel und Phrat. Sehr geheimnisvoll. Und als Gott den Menschen aus dem Paradies rausgejagt hatte, wie hätten sie zurückfinden können ins Paradies? Ganz einfach. Egal wo du warst, du hättest einfach einem dieser Flüsse flussaufwärts folgen müssen. So einfach war das. Nur da stand ja dann so eine Engelswacht, die hat das verhindert. Cherubim. Jeder dieser vier Flüsse wies den Weg zurück ins Paradies. Der Hochzeitsvers unserer Tochter steht im Psalm 36. Da heißt es, Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei dir. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wenn du Gott finden möchtest, ja, dann musst du irgendwie zurück an die Quelle. Und schaut mal hier. Das finde ich einen krassen Vergleich. Lies Matthäus, lies Markus, lies Lukas, Johannes. Geh diesen Quellen nach und du wirst unweigerlich Jesus finden. Den Ursprung des Lebens, den Schöpfer, den Erlöser, Jesus. So wie es damals im Paradies vier Flüsse gab, so haben wir Gott sei Dank diese vier Schreiber, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ich weiß nicht, ob euch das hier schon mal begegnet ist. Ich habe Bauzeichner gelernt. Übrigens, ich bin kein Experte. Ich wurde vorhin vorgestellt, wir haben einen Experten eingeladen. Ich koche auch nur mit Wasser. Ich bin genauso einer wie du. Ich war auf keiner Bibelschule und auf keinem theologischen Seminar, sondern ich habe einfach nur die Bibel gelesen. Und ich habe Bauzeichner gelernt. Und da haben wir auch sowas hier gemacht. Kennt das jemand? Drei Tafel, Projektionen, Perspektiven. Und oft kann man aus einer Seite noch gar nicht schließen, wie ist das Ding wirklich beschaffen. Erst im 3D-Körper wird es dann sichtbar. Und so hat Gott es auch mit den Evangelien gemacht. Matthäus, Markus, Lukas, sie zeigen uns jeweils eine Facette von dem Herrn Jesus. Und Johannes, der darf die Draufsicht malen. Der beschreibt den Sohn Gottes vom Himmel her, von oben. Ich kann das alles nur skizzieren heute Vormittag, aber vielleicht macht es dir ein bisschen Geschmack. Ey, da ist ja mehr, da steckt ja voll Wumms dahinter. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Matthäus, auf jedem Blatt schreibt er, das ist der König, der angekündigt wurde, damit erfüllt würde, was schon im Alten Testament stand. Markus, er hat einen ganz anderen Blickwinkel. Er sagt, schaut mal, wie dieser Mann dient, wie er sich klein macht, wie er knechtet, wie er arbeitet. Und Lukas, was war er vom Beruf, Lukas? Arzt, womit kennt sich ein Arzt aus? Heute Morgen sagte der Sebastian, wenn hier jemand aufgeregt ist, dann habt ihr wahrscheinlich hier in den Halsschlagadern so ein bisschen Pochen. Arzt. Der kennt sich mit Menschen aus. Und deshalb schreibt Lukas über den Jesus besonders in seiner menschlichen Beschaffenheit. Lukas interessiert es, dass dieses Baby tatsächlich Windeln trug. Der Herr des Himmels und der Erde hat in die Hosen gemacht. Das schreibt uns Lukas mit allem Respekt. So klein hat Jesus sich gemacht. Und Johannes, er schildert Jesus als den Sohn Gottes. Wir finden in der Bibel auch so Symbole dazu. Der König, wie ein Löwe. Markus, er schildert Jesus wie einen Stier. Wie das größte Arbeitstier, was damals in Israel zu gebrauchen war, den Traktor der Antike. Lukas, er schildert Jesus als Mensch. Und Johannes, da passt gut der Adler dazu. Und schaut mal, ob ihr in der Bibel irgendwo diese vier Wesen auch mal im Zusammenklang entdeckt. Ihr werdet sie finden. Löwe, Ochse, Mensch und Adler. Es würde jetzt zu weit führen, das hier alles auszuführen, aber ich will euch nur mal auf die Spur setzen. Nehmt euch mal einen Stift und wenn ihr die Evangelien lest, unterstreicht euch mal solche Charakteristika. Noch ein Test, ob ihr euch ein bisschen auskennt. Wie viele Kapitel hat das Matthäus-Evangelium? Wow! Habt ihr abgelesen, ne? Jetzt wird es schon schwerer. Wie viel hat Markus? Ja. Sehr gut. Wie viele Kapitel hat Lukas? Wenn einer aus Lukas 25 vorliest, werdet skeptisch. Das stimmt. Und Johannes? 21. Okay. Alle diese vier haben uns den Herrn Jesus skizziert. Und wir haben eine zuverlässige Biografie in diesem Zusammenklang, in dieser Synopsis. Ich liebe Kreuzworträtsel. Kann jemand dieses Kreuzworträtsel hier knacken? Wow, ohne Stift und Papier, sehr gut. Das Matthäus-Evangelium zeigt dir Jesus als Sohn Davids. Er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen, er ist der König. Und selbst ein Blinder erkennt das. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Darum geht es im Matthäus-Evangelium. Er ist der König, der den rechtmäßigen Anspruch auf den Thron hat. Wer kriegt das Ding geknackt? Ja, ihr müsst ein bisschen rückwärts denken. Das Markus-Evangelium zeigt uns den Herrn Jesus als einen bescheidenen Diener. Das ist die Schreibabsicht von Markus. Und im Lukas-Evangelium? Ihr seid im Feiertagsmodus, wa? Ja, genau. Habe ich auch vorhin schon verraten. Im Lukas-Evangelium begegnet uns Jesus als ein echter und nahbarer Mensch. Man konnte in seinem Schoß liegen, man konnte ihn im Boot schlafen sehen. Die Jünger haben ihn schwitzen gesehen, sie haben ihn begleitet als wahren Menschen. Und das wird uns besonders im Lukas-Evangelium geschildert, wie der Herr immer wieder Menschen besucht, wie er in den Häusern zu Gast ist, wie er ganz Mensch ist. Und hier? Ja, und wieder war es ein Mädel. Gerade Johannes betont, Jesus ist wirklich Gott. Und ich finde es so schön, das Johannes-Evangelium beginnt damit, dass er sagt, ja, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben den Herrn Jesus begleitet. Und er hatte die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann steht da, dass er im Schoß des Vaters ist. Ist, nicht wahr? Ist. Und so ähnlich endet dann auch das Johannes-Evangelium. Da heißt es dann, ich habe es hier für euch aufgeschrieben. Johannes 1, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und wisst ihr, wenn du deinen kleinen Sohn auf dem Schoß hast, dann hört er sogar deinen Herzschlag. Er ist dir ganz nah. Und so kannte der Jesus den Vater. Er war in Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm. Und er kam, um uns den Vater zu erklären und zu präsentieren. Und am Ende des Johannesevangeliums, oder schon Kapitel 13, finden wir, wie Johannes im Schoß des Herrn Jesus ruht. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, Johannes, der lag zu Tisch an der Brust Jesu und er hörte den Puls. Er war ganz nah. Und deshalb kann auch Johannes sehr viel Aufschluss geben über den Herrn Jesus, weil er so nah dran war. In diesem Obersaal, wo Johannes so tatsächlich so nah an dem Herrn Jesus anlehnt, da erklärt der Jesus in seiner Abschiedsrede Folgendes. Er sagt, schaut mal, ihr Jünger, in Johannes 14, Vers 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, Der wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Stell dir vor, du wärst Matthäus und wärst bei der Bergpredigt dabei gewesen. Moment, Herr Jesus, nicht so schnell, ich muss mitstenografieren, ich muss das alles aufschreiben, die Bergpredigt, Matthäus 5 bis Matthäus 7. Langsam, langsam. Nein. Der Heilige Geist hat die Jünger an jedes einzelne Wort erinnert. Der Geist wird euch an alles erinnern. Dann sagt er in Johannes 15, Vers 26, dieser Geist, wenn er kommt, der wird von mir zeugen. Auch noch in dieser Abschiedsrede, in diesem Obersaal. Den zweiten Versteil habe ich eben unterschlagen. Der Jesus sagt, dieser Geist, der wird euch alles lehren. Ich habe euch noch lange nicht alles verraten. Ich hätte noch so viel zu sagen, ihr könnt es jetzt noch nicht fassen, sagt er. Aber der Geist, der wird euch alles lehren. Nicht nur ein Teil. Und dann heben wir uns noch was auf für andere Propheten, für Mohammed und Mormon. Und er sagt, dieser Geist, er wird das Kommende verkünden. Das wird er auch noch euch mitteilen. Und jetzt schaut mal, wie herrlich das korrespondiert. Dieser Geist wird dich in die ganze Wahrheit leiten. Und genau so ist das Neue Testament aufgebaut. In den vier Evangelien finden wir, wie die Jünger an alles erinnert wurden, an jedes Wort des Herrn Jesus, wie sie es aufschreiben konnten. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Jünger anfangen, Zeugen Jesu zu werden. Erst haben sie sich eingeriegelt und hatten Angst, Sterbensängste. Aber kaum war der Geist gekommen, nach Pfingsten werden sie offensiv, gehen raus, können gar nicht mehr schweigen, werden in den Knast geworfen, werden gepeitscht, werden gesteinigt, aber sie können nicht schweigen. Sie müssen von ihm zeugen. Und dann in den Briefen, da ist der Geist dabei, uns alles zu lehren, was der Jesus noch gar nicht entrollen konnte. Dazu gab er uns die neutestamentlichen Briefe. Und sogar noch einen Blick durchs Schlüsselloch in den Hochzeitssaal dürfen wir tun, in der Offenbarung. Das Kommende, das werde ich euch auch noch verkünden lassen, durch den Heiligen Geist. Merkt ihr, es ist irgendwie ein Gesamtpaket, was der Herr Jesus hier schon andeutet, das Neue Testament. Es wird uns in alle Wahrheit, in die ganze Wahrheit leiten. Ist doch cool, oder? Wenn ich euch hier so sehe, manche mit so ein bisschen hängendem Kopf, wie spät wurde es gestern wieder? Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen, die hat mich ganz schön berührt. Im kommunistischen Kambodscha, da herrschte gerade die Rote Khmer. Kennt ihr das? Ein kommunistisches Terrorregime, ist jetzt schon 40 Jahre her, Pol Pot und so weiter. Aber in Kambodscha gab es auch viele Christen. Und eines Sonntags dringen ein paar Bewaffnete, Rote Khmer-Kämpfer, mit einem Offizier in eine Gemeinde ein, in eine Kirche, und halten den Gemeindeältesten Knarren an den Kopf und sagen, pass mal auf. Und dann nehmen sie die Altarbibel, die da vorne lag, legen die auf den Fußboden, und dann sagt der Leiter dieses Kommandos, ihr werdet jetzt einer nach dem anderen hier vorbeikommen, auf diese Bibel spucken und dann rausgehen. Alles klar? Und wer das nicht tut, der wird sofort erschossen. Eigentlich waren diese Leute zusammengekommen, so wie ihr heute. Ja, einen netten Tag erleben unter Christen, schön Lieder singen. Aber stell dir mal vor, das würde jetzt hier eintreten. Stell dir mal vor, da stünde jetzt einer mit der MG und würde sagen, spuck oder stirb. Und dann, zur Beschämung aller, haben sogar die Gemeindeältesten, der Gemeindeleiter auf diese Bibel gespuckt und sind mit hängendem Kopf aus dem Mittelgang raus, einer am anderen. Und dann kam die Reihe an ein 16-jähriges Mädchen. Ist jemand 16? Dieses Mädchen, die steht vor der Bibel, bleibt vor den Bewaffneten stehen und fängt an zu weinen. Und dann sagt sie, das kann ich nicht. Ich liebe Gott. Und die Bibel ist sein Brief an mich. Kein Kind bespuckt den Brief seines Vaters. Ich kann das nicht. Und dann kniet sie nieder und fängt an, diese Spucke abzuwischen von dieser Bibel. Und schon knallt's und das Mädchen bricht tot über dieser Bibel zusammen. 16 Jahre alt. Und ich frage euch heute Morgen allen Ernstes, was ist dir diese Bibel wert? Ernsthaft, wie viele Minuten hast du letzte Woche in den sozialen Medien verbracht und wie viele Minuten mit diesem Buch? Ehrlich, wie ist das Missverhältnis? Wenn wir die Bibel wieder mehr lieben würden, es würde was passieren in unserem Umfeld. Das ist das Geheimnis der Fruchtbarkeit, denn dieses Wort ist ein lebendiger Same. Es ist dynamisch, es ist Dynamit Gottes. Und wenn bei dir nichts passiert, dann deshalb, weil du die Bibel vielleicht viel zu wenig kennst und liebst. Du bist ungefährlich für den Teufel. Der Jesus hat es uns vorgemacht in der Wüste damals. Wir brauchen nicht groß Theologie studiert zu haben, sondern kennen wir die Schrift? Können wir zitieren? Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und ihm dienen. Wie würdest du reagieren? Du bist vielleicht 16. Bist du im Glauben schon so gefestigt, dass du für Jesus einstehen würdest? Oder auch in der Schule mal die Klappe aufmachst? Oder schweigst du? Ich möchte euch kurz skizzieren. Und das finde ich so wunderschön. Und es zeigt uns, dass die Bibel nicht fake ist, sondern felsenfester Fakt. In Lukas 24, der Herr hat gelitten. Er ist gestorben, er wurde begraben, er ist auferstanden und er zeigt sich nochmal kurz seinen Jüngern. Und was hat er da Wichtiges zu tun? Er erklärte ihnen die Bibel. Er bindet sie an die Schriften. Er sagt, ihr Jünger, hört mal, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Und dann fing er an, ihnen die Schriften zu erklären. Auch den Emmaus-Jüngern erklärte er die Schriften, alles, was ihn betraf. Das Gesetz, die Propheten und die Psalmen. Die Juden sagen die Tora, die Nebiim und die Ketubim. Und darauf will ich jetzt mal euer Interesse lenken. Gott gab das Gesetz, die fünf Bücher Mose, die Tora. Gott gab aber auch Propheten. Die Juden hatten das ein bisschen anders eingeteilt als wir heute. Aber die Propheten, das sind Gottes Mundstücke, Gottes Sprachrohre, die etwas zu sagen hatten. Und wir finden in der Bibel auch noch die Psalmen, die poetische Literatur. Man könnte es so zusammenfassen. Die fünf Bücher Mose, sie sind priesterliche Schriften. Gesetze, Verordnungen, Gottes Anordnungen. Was bedeutet Heiligkeit? Die Propheten, das sind die prophetischen Schriften, die einen weiten Ausblick tun und uns die Wahrheit über Gott mitteilen. Aber wir haben auch poetische Schriften. Was soll das? Warum erzähle ich euch das? Was hat das mit dir zu tun? Hier, mit dir, wer hast du? Ben? Bennett. Was hat das mit dir zu tun? Propheten? Gesetz? Achtung, das kommt jetzt. Der Jesus sagt, schaut mal, Gott hat einen Weinberg. Und jetzt ist es ja Oktober, die Lese ist dieses Jahr schon fast abgeschlossen. Alles ein bisschen früher, das Laub fällt runter. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte, eine Kelter darin grub, einen Turm baute und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Matthäus 21. Und dann, was hat es mit diesem Weinberg auf sich? Ich glaube, Gott hat uns einen Weinberg hinterlassen. Er grub, nein, als erstes setzte er einen Zaun um diesen Weinberg. Warum braucht ein Weinberg einen Zaun? Ja? Genau, wie Erdbeeren zum selber pflücken, mal eben rapzapp, alles weg. Ein Zaun, damit nicht der wilde Eber reinkommt, die kleinen Füchse oder irgendwelche Strauchdiebe, einen Zaun. Aber Gott macht noch was. Er gräbt eine Kelter aus. Wisst ihr, was eine Kelter ist? Das ist sozusagen die Weinpresse in Felsen gehauen, so eine Rinne, wo man die Früchte ausstampfte. Und noch was tut Gott? Er setzt in den Weinberg einen Turm. Ich habe mich schon gefragt, warum haben die hier in der Bibelgemeinde in Hünfeld einen Turm? Wofür braucht man einen Turm? Ja. Genau. Da oben drauf saß irgend so ein Wächter, der hatte dann wahrscheinlich so eine Ratsche oder sowas und hat dann Vögel verscheucht oder Alarm geschlagen, wenn jemand sich an diesem Weinberg zu schaffen machte. Und merkt ihr was, was der Herr Jesus hier erklärt? Schaut mal, Gott hat einen Weinberg und er hat ein Gesetz, der hat Propheten und er hat Psalmen. Und Achtung, ich finde das so zutreffend. Das Gesetz, das Gott gab, sollte sein Volk schützen, von allen anderen Nationen abheben. Die Juden mussten über Jahrhunderte lernen, Gott ist ein Gott, der ein Eigentum beansprucht. Und ihr seid nicht so wie alle Welt, ihr seid anders, ihr gehört zu mir. Und dafür gab es das Gesetz als einen Zaun, als einen Schutz. Aber Gott baute auch einen Turm in diesen Weinberg, nämlich er schickte die Propheten. Und bei einigen lesen wir sogar, dass sie sich Wächter nennen. Beobachter, die Alarm schlagen. Habakuk ist sogar mal auf den Turm drauf geklettert und hat gewartet, bis Gott zu ihm redet. Wächter. Und noch etwas. Gott hat im Alten Testament auch eine tiefe Kälte aushauen lassen. Wieso? Die poetischen Bücher der Bibel, die Sprüche, die Psalme, das Buch Hiob, sie geben uns sehr viel mit, was Menschen erlitten, erduldet haben und mit Gott erlebt haben, in Poesieform. Hast du schon mal ein Gedicht geschrieben? Gedichte schreibt man nur, wenn man was ganz Tiefes erlebt, wenn etwas die Seele berührt. Und Gott hat das im Alten Testament in den Psalmen zum Beispiel getan. Und ich habe gestern noch im Spiegel gelesen, da schreibt ein gewisser Stefan Berg, ich bin aktuell an Parkinson erkrankt. Kennt ihr Parkinson? Wenn du auf einmal anfängst zu schütteln und zu zittern. Ein Glück, dass es solche Texte gibt, Gedichte und Psalme, die einen tragen und die Einsamkeit aufheben können. Gott sei Dank gibt es davon so viele, die über Krisen und Krankheiten und Kriege hinwegdauern. So finden wir in geteilter Erfahrung Trost, schöpfen Mut. Das steht im Spiegel, im aktuellen Spiegel. Ich habe ihm sofort einen Leserbrief geschrieben. Solche Worte weisen aus der Vergänglichkeit und Vergeblichkeit und zeigen etwas, worauf der Mensch keinen Anspruch hat. Auf Erlösung von Krankheit, auf Heil, auch da, wo es keine Heilung mehr gibt. Wow, Stefan Berg hat die Psalmen gelesen. Fand ich stark. Das war mein erster Teil. Und ich wollte euch nur ein bisschen einen Appetitanreger geben. Dieses Buch hat so viel mehr zu bieten, als du ahnst. Du musst nur mal ein bisschen graben. Und wir haben am Anfang dieses Anspiel gesehen, der Jesus sagt, wisst ihr, wer der ist, der meine Worte hört und sie tut? Ich will ihn einen Menschen vergleichen, der ein Haus bauen will, aber als allererstes gräbt er mal, gräbt und vertieft, bis er merkt, da ist Traggrund, das trägt. Das hat Bestand. Und vielleicht hast du es noch niemals selber gemacht. Du hast immer nur das geglaubt, was deine Eltern sagten. Aber du musst selber mal anfangen zu graben. Mal so ein bisschen den Humus und das Laub wegscharren und gucken, ist da wirklich Felsen? Ist da vielleicht sogar Gold? Grabe mal hier in diesem Buch und du wirst Schätze heben. Nimm dir die Zeit. Ich war 15 Jahre alt. Es war der erste Advent. Und bei uns gab es auch so einen Jugendtag, ähnlich wie hier, auch die Größe. Und es gab auch einen Büchertisch. Und am Büchertisch lag eine Bibel, die hieß Scofield Bibel. Kennt ihr jemand? Wer von euch benutzt sie vielleicht sogar? Okay. Ich sehe die am Büchertisch mit 15. Ich denke, was ist das? Scofield Bibel? Hat er auch eine Bibel geschrieben? Und dann las ich, der war oberster Richter, Jurist. Und der hat die Bibel gelesen und hat Anmerkungen geschrieben. Querverweise, Kettenangaben. Und ich, boah, cool. Und dann wollte ich mir die schon kaufen, aber die war nicht billig. Und dann sagte ich meiner Mutter, die wünsche ich mir zu Weihnachten. Und dann sagte meine Mutter, Andi, wir bauen gerade, wir haben kaum Geld. Überleg dir das, das wird dann dein einziges Geschenk sein. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte gerne diese Bibel haben. Und es war mir so ein Segen, in dieser Bibel Entdeckungen zu machen. Ich weiß nicht, ob du eine Bibel hast, mit der du wirklich glücklich bist, in der du dich ein bisschen auskennst, die dir auch liegt. Ich habe hier eine, die ist in Leder geschlagen, die ist richtig schön knautschig, geschmeidig. Hast du eine Bibel, in der es dir Freude macht zu lesen? Wenn nicht, probiere vielleicht mal eine andere aus. Aber lies, lies, lies vom Weg zurück ins Paradies. Amen.